Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Allen Universitäten und allen, die an diesen Erfolgen beteiligt waren, darf ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich gratulieren. Und diejenigen, die heute nicht erfolgreich waren und nun ein wenig enttäuscht sind, darf ich sagen, auch Sie haben Ihre Exzellenz längst bewiesen. Deshalb waren Sie heute bei uns in der Auswahl. Sie haben nicht nur die notwendigen Exzellenzcluster für die Antragstellung eingeworben, sondern Sie haben sich diesem strengen Wettbewerb gestellt. Sie haben neue Strategien für Ihre Universitäten entwickelt.
Jubel, Gewinner und Verlierer. Die Exzellenzinitiative heißt jetzt Strategie und die Entscheidung über die Exzellenzunis, die ist gefallen am vergangenen Freitag. Bundesbildungsministerin Karliczek war das gerade im O-Ton. Und damit sind die Weichen gestellt im deutschen Wissenschaftsbetrieb und zwar für eine ziemlich lange Zeit. Denn dieses Mal soll zumindest theoretisch auf Dauer gefördert werden. Wir sammeln in dieser Sendung Stimmen von Gewinnern und Verlierern und wir schauen in eine Region, in die die Exzellenzstrategie wieder mal nicht geschaut hat, nach Ostdeutschland. Am Mikrofon ist Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Auf diese Entscheidung hat die Wissenschaftscommunity seit langem gewartet. Wer wird Exzellenz-Uni? Diesmal geht es um dauerhafte Förderung. Nach 7 Jahren muss keine neue Bewerbung her, sondern nur noch eine Evaluation. Es geht also um was. Und am Freitag lagen Freude und Trauer zum Teil ziemlich nah beieinander. Circa 30 Kilometer nah, um genau zu sein. Das ist die Distanz zwischen den Unis in Bonn bzw. in Köln. Eine von beiden neu im Exzellenzclub, die andere rausgeflogen. Martin Schütz über Gewinner und Verlierer im Rheinland.
Für die Mitarbeiter der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn war schnell klar, dass heute gefeiert wird. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek wählte eine simple Methode, um die Gewinner zu verlesen. Sie tat das in alphabetischer Reihenfolge. Und schnell brach in Bonn Jubel aus, als Anja Karliczek nach der RWTH Aachen die nächste exzellente Hochschule verkündete.
Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.
Es ist das erste Mal, dass die Uni diesen Titel erringt. An ihm hängen 15 Millionen Euro direkte Fördergelder und viel Prestige. Damit kann die Hochschule nun in eigener Sache werben. Und das will sie auch, sagt Michael Hoch gegenüber dem WDR. Der Rektor der Uni hat ein Ziel fest im Blick.
Also zunächst mal ist es ja so, dass wir sehr viel besser gestellt sind jetzt auf dem nationalen und auch auf dem internationalen Markt, was das Anziehen von Talenten anlangt. Und zwar auf allen Karrierestufen, also Studierende, aber auch Nachwuchswissenschaftler, aber auch Kolleginnen und Kollegen. Und das wird natürlich die Stadt und Region nochmal verändern. Wir werden also viel internationaler werden.
Aber damit nicht genug. Schließlich hat ja das vorhandene Personal den exzellenten Titel erobert und das spricht aus Sicht des Rektors auch für hervorragende Arbeit, die schon jetzt an der Bonner Uni geleistet werde. Schließlich hat sein Haus neben dem Titel Exzellente Universität auch bei insgesamt 6 sogenannten Clustern die Auszeichnung Exzellent erhalten und bekommt zusätzliche Fördergelder. Dabei handelt es sich um Forschungseinrichtungen, die zu einem bestimmten Forschungsthema auf einen Haufen geworfen sind. Die Exzellenzcluster sind in den Bereichen Mathematik, Immunologie, Abhängigkeitsforschung, Robotik, Wirtschaftswissenschaften und Quantenphysik angesiedelt und bilden damit die gesamte Bandbreite des Bonner Fächerspektrums ab. Michael Hoch hofft nun, dass sie sinnbildlich für die Zukunft der Bonner Universität stehen.
Wir möchten aber natürlich auch unsere Netzwerke stärken, also die Interaktion über die Fachgrenzen hinweg. Denn viele Themen, denken Sie an Nachhaltigkeit, sind eben Themen über die Fächer und das wollen wir stärken.
So rosig sind ein paar Kilometer rheinabwärts die Zukunftspläne nicht. Die Mitarbeiter der Kölner Universität hatten am Freitag keinen Grund zum Jubel. Als Bildungsministerin Anja Karliczek Bonn in ihrer alphabetischen Aufzählung längst hinter sich gelassen hatte und bei K angekommen war, herrschte Schweigen im Raum.
Die Universität Konstanz, die Ludwig-Maximilians-Universität München.
Karlsruhe, Konstanz, München. Aus Sicht von Patrick Honecker fehlte da ganz klar Köln. Schließlich trägt die Kölner Universität ja aktuell noch den Titel Exzellente Uni. Ende diesen Jahres ist damit aber Schluss. Für den Pressesprecher der Kölner Universität ist das ein harter Schlag, der an der Uni spürbar sein wird.
Das war ja schon so, dass die alte Exzellenzinitiative auch mit einer Auslaufverlängerung jetzt quasi versehen war. Aber jetzt ist ganz sicher, dass bestimmte Verträge nicht verlängert werden können. Ja.
Das wird dann eventuell auch Folgen für die Studierenden haben. Denn weniger Mitarbeiter könnten eben auch Konsequenzen für den Lehrbetrieb haben. Der Kölner AStA hat der Hochschulleitung schon mitgeteilt, dass das nicht gehe. Florian Puttkammer ist Sprecher der Studierendenvertretung und Kürzungen auf Kosten der Studierenden will er nicht akzeptieren.
Unsere Kritik ist gerade, dass in der Exzellenzstrategie das Thema Lehre eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wird und eigentlich gar nicht wirklich betrachtet wurde. Und die letzten Jahre, wo wir schon Exzellenzuniversität waren, hat sich auch schon gezeigt, dass im Bereich Lehre sich nicht wirklich was geändert hat.
Die Leitung der Hochschule hat sich allerdings noch nicht konkret dazu geäußert, wo und welche Stellen wegfallen. Erst 2026 könnte sie den Titel wieder zurückholen. Dann soll der Kreis der bestehenden Elite-Unis um 4 neue erweitert werden. Köln will dann wieder dabei sein, sagt Patrick Honecker.
Und natürlich sind wir alle jetzt erstmal ziemlich niedergeschlagen, aber wir machen weiter. Die Universität zu Köln gibt es seit 1388 und die wird es auch noch einige weitere 100 Jahre mit Sicherheit geben.
Gewinner und Verlierer der Exzellenzentscheidung vom vergangenen Freitag. Martin Schütz war für uns unterwegs und hat Stimmen eingefangen. Und wir bleiben beim Thema. Die Exzellenzinitiative, beziehungsweise unter dem neuen Label Exzellenzstrategie, hat die Wissenschaftslandschaft verändert in Deutschland. Ohne Frage. Viele sprechen immer wieder von einer Dynamik, die das Ganze ins System gebracht habe, ohne immer so ganz genau zu sagen, was das denn eigentlich heißen soll. Auf jeden Fall, sie stellt Weichen für die kommenden Jahre. Und das gilt für die Entscheidung vom Freitag nochmal doppelt und dreifach. Denn die Förderung, die ist ja vom Prinzip her auf Dauer ausgelegt und nicht wie bislang auf eine begrenzte Förderperiode. Umso mehr muss das die treffen, die leer ausgegangen sind. Und da muss man sagen, wieder mal trifft es die Universitäten in den ostdeutschen Bundesländern. Mit Ausnahme der TU Dresden konnte bislang keine ostdeutsche Uni den Elitetitel erringen. Und selbst bei den zahlenmäßig viel häufigeren Exzellenzclustern sieht es da dünn aus. Woran liegt das? Und was muss sich ändern? Der Wettbewerb oder die ostdeutschen Hochschulen? Am Telefon ist Jens Strackeljahn, Rektor der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und außerdem Präsident der Landesrektorenkonferenz von Sachsen-Anhalt. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Also keine ostdeutsche Hochschule kommt bei der Kür der Exzellenzunis zum Zuge. Das ist jetzt auch gar nicht überraschend gewesen, das war ja vorher schon klar. Warum eigentlich nicht? Was glauben Sie, woran liegt das?
Ja, doch, Dresden hat es ja geschafft.
Ja, richtig.
Wenn wir schauen, in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt und Brandenburg ist das eben nicht der Fall. Und auch bei den Voraussetzungen, die ja erstmal geschaffen werden mussten, nämlich dass man so einen Clusterantrag durchbekommt oder zwei, um insgesamt überhaupt in das Rennen gehen zu können, am Ende Exzellenzuni zu werden. Da waren doch die Voraussetzungen auch nicht weiter. Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel hatten weder die Martin-Luther-Universität noch die Otto-von-Guericke-Universität mit ihren Anträgen, immerhin, wir haben Anträge gestellt, das heißt das Zutrauen, dass man sich dieser internationalen Jury stellen wollte, das war noch vorhanden, aber am Ende geht es ja um das Ergebnis und das ist ernüchternd, das ist richtig. Ja, Dresden beispielsweise hat natürlich eine unglaubliche Dichte an Forschungseinrichtungen, Helmholtz-Institute, Fraunhofer-Institute, Leibniz-Institute, die zusammenwirken. Und das kennzeichnet die meisten Standorte, die jetzt zum Zuge gekommen sind. Eine Uni alleine hat Schwierigkeiten, so etwas zu stemmen, weil sie nicht attraktiv ist für internationale Wissenschaftler. Die suchen sich ein Umfeld, in dem es eben nicht nur die Lehre ist und die Forschung, sondern wo auch eben wie in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen primär geforscht werden kann.
Jetzt heißt es ja immer wieder, ostdeutsche Unis und Hochschulen hätten Schwierigkeiten, Spitzenpersonal zu locken. Sie haben es gerade auch schon angedeutet. Ist das wirklich so und macht Ihnen die Exzellenzstrategie das Leben da jetzt sozusagen noch zusätzlich schwerer, als es das eh schon ist?
Ja, den zweiten Teil der Frage kann man eindeutig mit Ja beantworten. Gesucht wurden ja im Rahmen der Exzellenzstrategie Zukunftsversionen, sollte irgendwie faszinierend sein, es musste nachvollziehbar sein, dass man es auch umsetzen kann. Es geht um wissenschaftliche Exzellenz, es geht um Strategiefähigkeit. Und jetzt möchte ich nicht glauben, dass all das bei den nicht berücksichtigten Universitäten im Osten nicht vorhanden wäre. Aber so wird es natürlich nach außen kommuniziert. Und es ist für mich als internationaler Wissenschaftler, der vielleicht überlegt, aus Großbritannien zu kommen, natürlich deutlich reizvoller, an eine Uni zu gehen, wo diese Zukunftsvision auch englisch verschriftlicht ist, wo man mal sieht, okay, was wollen die eigentlich mittel- bis langfristig tatsächlich werden und welche Rolle kann ich da spielen? Das heißt, es geht nicht nur um die Millionen, die sind eigentlich gar nicht das Zentrale, bezogen auf den Gesamthaushalt, was da jetzt nochmal draufkommt, auch in Dresden. Es geht um diesen Hebel, es geht um das Label und es geht um das, was man damit machen kann. Und das heißt unter anderem exzellente Wissenschaftler. Die Lücke wird größer. Und es wird in 5, 6 Jahren noch mal schwieriger für uns aufzuspringen. Das muss ein Stufenplan sein. Dazu braucht es Geld, einen Plan, ein Commitment der Landesregierungen, die sagen, wir sind damit nicht zufrieden und wollen hier nicht Regionaluniversitäten erzeugen. Das ist ganz entscheidend.
Schauen wir mal in Richtung des Bundes, denn der Bund darf ja theoretisch Mittel geben in die Hochschulfinanzierung. Es gibt ja auch den Hochschulpakt. Und wenn wir jetzt sehen, dass bis auf eine Universität keine ostdeutsche Hochschule da jetzt zum Zuge gekommen ist, man könnte das ja als politische Priorität nun verstehen oder als politischen Auftrag verstehen, dort jetzt Geld hineinzustecken, jetzt von Bundesseite. Also brauchen wir vielleicht einen Hochschulpakt oder einen Forschungspakt Ost oder etwas in der Art?
Solche Programme hat es immer wieder in der Vergangenheit auch gegeben. Also das BMBF hat spezielle Programme auch gefördert für den Osten und die waren auch hilfreich. Aber die waren eher im Bereich anwendungsnaher Forschung. Also da geht es, Themen zum Wasserstoff, die aber jetzt weniger Grundlagenforschung oder Möglichkeit zur Finanzierung von Grundlagenforschung gegeben haben. Vielleicht müsste man da nochmal nachdenken und müsste sagen, wir gehen auch hier in den Bereich tatsächlich der Exzellenz dann ermöglicht. Anwendungsorientierte Forschung ist im Bereich der Ingenieurwissenschaften. Da gibt es ja durchaus, wenn man sich die Anträge aus Aachen beispielsweise anschaut, haben die schon Anwendungsorientierung, aber sie fußen immer auf einer sehr, sehr guten Grundlage. Und da waren die alten BMBF-Programme, die BMBF-Programme der Vergangenheit, vielleicht nicht optimal. Also da müsste man nochmal gucken, ob man nicht Sonderprogramme auflegen könnte, die uns an dieser Stelle noch ein bisschen stärker helfen. Insgesamt muss man natürlich sagen, der Zukunftsvertrag, also das ist dieser Nachfolgevertrag zum Hochschulpakt und der Pakt für Forschung und Innovation, auch mit Steigerungsraten, der ist ja im Juni verabschiedet worden. Ohne den würde ich jetzt nicht sagen, hier gehen hier die Lichter aus perspektivisch, aber dann wäre es nochmal düsterer. Aber eigentlich gehört die Exzellenzförderung mit diesen anderen in ein Paket. Und dann kann man nochmal schauen, wenn jetzt für den Osten die Exzellenzförderung als eine von diesen drei Paketen völlig wegfällt, weil nicht erreichbar für uns, was könnte man denn an die Stelle setzen, damit es so eine kleine Säule noch gibt, die das möglich? Denn eins, glaube ich, möchte der Bund nicht. Das ist eine ganze Region, einen wesentlichen Teil auch in Deutschland gibt, der gar keine Chance mehr hat. Also es ist wettbewerblich und es ist nicht politisch besetzt gewesen. Das ist auch das sehr positive Signal vom Freitag und der Entscheidung, dass es wissenschaftspolitisch tatsächlich eine Entscheidung war, wo jetzt nicht irgendwie Regionen und regionaler Proports eine Rolle gespielt hat, sondern es ist wissenschaftsgeleitet gewesen. Und da muss ich auch als Rektor einer Uni oder Präsident der Landesrektorenkonferenz eines Bundeslandes, die nicht berücksichtigt wurden, sagen, das steht erstmal als positives Ergebnis. Hier müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dann können wir uns dem Wettbewerb stellen. Wenn wir dann zum Zuge kommen, ist es sehr positiv, aber kein Sonderprogramm Exzellenz für den Osten, sondern die Basis schaffen. Die Exzellenzstrategie muss auch in Zukunft so ablaufen, wie es in diesem Jahr gelaufen ist. Und zumindest mal für die Entscheidung am Freitag war sie wissenschaftsgeleitet und das war sehr gut.
Der Rektor der Otto-von-Guericke-Uni Magdeburg und Präsident der Landesrektorenkonferenz Sachsen-Anhalt, Jens Strackel-Jahn. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und was wir da gerade gehört haben, der Zusammenhang zwischen Exzellenzstatus und der außeruniversitären Forschungsumgebung, das ist nicht nur eine gefühlte Wahrheit, das ist statistisch nachweisbar. Das Statistische Bundesamt hat heute eine Karte herausgegeben, die diesen Zusammenhang ziemlich eindeutig aufzeigt. Während sich im Umkreis von 10 Kilometern um eine deutsche Uni im Durchschnitt 10 außeruniversitäre Einrichtungen befinden, sind es um die Exzellenzunis im Schnitt 27. Und die TU München zum Beispiel, von Beginn an ja eine Elite-Uni, die hat in ihrem 10-Kilometer-Umkreis beispielsweise gleich über 60 solcher Einrichtungen. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Viele Unternehmen sind international aufgestellt. Entweder sie eröffnen Zweigstellen in anderen Ländern oder sie haben Mitarbeiter, Fachkräfte aus anderen Ländern. Ziemlich oft ja beides. Und trotz der ganzen Internationalität, dieser oft proklamierten globalen Denkweise, Arbeitskulturen unterscheiden sich doch manchmal. Oft im Detail, aber da liegt ja oft der Teufel drin. Und Büros in anderen Ländern sind, wenn man so will, die besten Versuchslabore, um die Arbeitskulturen in anderen Ländern zu erforschen. In einer Serie gucken wir gewissermaßen anderen Ländern mal auf den Schreibtisch. Und heute führt der Blick nach Großbritannien, allerdings erstmal nicht an den Schreibtisch, sondern, wen wundert's, in die Teeküche.
Möchte jemand heißes Wasser? Diese Frage hat Nicole Ries mehrmals die Stunde von ihren britischen Kollegen gehört, als sie bei einem kleinen englischen Fernsehsender gearbeitet hat. In der Küche hat man immer jemanden getroffen.
Das war immer so der wichtige Anlaufpunkt. Man braucht immer einen Tee oder ja, Kaffee weniger, eher der Tee, der ist wichtig. Und es müssen auch immer Teebeutel da sein und die Milch muss auch immer da sein, weil hier auch oft ein bisschen Milch in den Tee gegeben wird. Und das ist eine Art Ritual.
Inzwischen arbeitet Ries für ein deutsches Medienunternehmen in London und sitzt am Schreibtisch gegenüber von Rob Broomby. Auch er kennt beide Seiten. Der Brite hat lange bei der BBC gearbeitet. Auch wenn es viele Gemeinsamkeiten in deutschen und britischen Büros gäbe, sei doch eines sehr offensichtlich anders.
Normalität in Großbritannien ist, dass alle Leute arbeiten zusammen in Großraumbüros. Der Chefs auch sind in einem Großraum zusammen. Das ist sehr informal, sehr gut für Kommunikation und gut für Egalität, man könnte sagen.
Der Nachteil, es sei schwierig, mal allein mit Vorgesetzten zu sprechen. Dafür müsse immer erst ein Raum gebucht werden. Heikel wird ein Gespräch immer dann, wenn es um Kritik geht. Da könne es schnell zu Missverständnissen kommen, warnt die in Deutschland geborene Professorin Almut McDowell.
Manchmal dürfen sie Sachen wirklich nicht so direkt sagen. Also gestern, was wir dann gemacht haben, das war doch nichts. Das machen wir morgen aber anders. Da stoßen sie die Leute dann wirklich vom Kopf.
Man müsse sich in britischen Unternehmen vorsichtiger ausdrücken, sagt McDowell. Seit mehr als 30 Jahren lebt sie in Großbritannien, ist zuständig für den Fachbereich Organisation Psychologie an der University of London und Expertin für britische Arbeitsplätze. Im täglichen Umgang mit Kollegen mache es das Informelle leichter und angenehmer, sagt sie. Aber es gebe eben auch Situationen, in denen sie sich wünschen würde, dass nicht um den heißen Brei herumgeredet wird.
Ich habe das hier oft erlebt, wenn die Leute einem sagen, ja, Almut, das ist aber sehr interessant, das heißt im Grunde verschlüsselt, das verstehe ich nicht. Und man muss dann über so viele Ecken dann immer rausfinden, was denken die Leute denn eigentlich wirklich. Während mit deutschen Kollegen, da ist man im Umgang doch einfach direkter, was ich auch erfrischend finde. Das kostet nämlich weniger Zeit.
Rob Broomby sieht die deutsche Direktheit auch aus einer anderen Perspektive. Die damit verbundene oder erwartete Verbindlichkeit gehe manchmal eben auch an der Realität vorbei.
Alles ist flexibel in Großbritannien. Wenn es gibt einen Termin, die Erwartung in Deutschland ist, dass es passiert ganz genau 12 Uhr. Für uns ist es passiert vielleicht 12 Uhr, vielleicht 12.30 Uhr oder so.
Klar und nahezu verbindlich ist, dass man in Großbritannien nach der Arbeit mit den Kollegen etwas trinken geht. Das gehört einfach dazu, hat Nicole Ries gelernt.
Man geht auf jeden Fall ab und an mal zusammen ins Pub, direkt nach der Arbeit, auch wenn es nur eine Stunde ist. Und das ist dann auch so dieses Teambuilding, dass man als Gruppe zusammen was bewegen kann und dass man sich auch besser kennenlernt und auch mal Spaß hat.
Freundschaften werden sicher auch in deutschen Büros geschlossen. Aber möglicherweise geht das in Großbritannien ein bisschen schneller. Der freundliche, für Deutsche manchmal vielleicht etwas zu freundliche Umgang, macht das Aufeinanderzugehen leicht. Und spätestens beim gemeinsamen Pubbesuch werden die neuen Freundschaften besiegelt.
Aus Großbritannien war das Sven Weingärtner. Und vom Büro geht es jetzt in ein ganz anderes Arbeitsumfeld, die Pflege. Dass es zu wenig Pflegepersonal gibt in Deutschland, das ist bekannt. Zu wenige Fachkräfte für zu viele Patienten, weil zu wenige diesen Job erlernen wollen. Der ja nun mal einmal, auch das ist bekannt, ziemlich knochenhart sein kann. Auch in Frankreich gibt es ein Problem mit der Pflege, allerdings unter völlig anderen Vorzeichen. Dort gibt es einen regelrechten Run auf die Pflegeausbildung. Nur gibt es nicht genug Stellen, weil der Staat die Budgets der öffentlichen Krankenhäuser zusammengestrichen hat. Nur warum ist die Pflegeausbildung trotzdem so beliebt im Land? Susanne Krause auf der Suche nach Antworten.
Am östlichen Rand von Paris liegt das Hôpital Armand Trousseau, ein altehrwürdiges Kinderkrankenhaus. Dort im Gewerkschaftsbüro türmen sich Exemplare des jüngsten Monatshefts der französischen Gewerkschaft des Krankenpflegepersonals. Darin ist zu lesen, dass 2018 das Budget der öffentlichen Krankenhäuser um 960 Millionen Euro gekürzt wurde und in diesem Jahr weitere 663 Millionen Euro einzusparen seien. Die Broschüre spricht vom Leid der Krankenpfleger. Gewerkschaftsführer Thierry Amouroux nennt ein Beispiel.
Par exemple, dans les hôpitaux de Paris.
In den letzten 4 Jahren wurden allein in Paris in den öffentlichen Krankenhäusern 4.500 Posten gestrichen.
Dabei steige der Bedarf, sagt Amouroux Kollege William Perel. Die Bevölkerung sei gewachsen, die Zahl der Pflegebedürftigen ebenso wie die der chronisch Erkrankten gestiegen.
Ich bin Krankenpfleger geworden, weil mir der menschliche Aspekt, die Beziehung zum Patienten, am Herzen liegt. Ich habe Fachwissen, klinische Kompetenzen, unter anderem im Bereich Arzneimittel. Doch nun bin ich immer mehr zu Schreibkram gezwungen, dazu Anrufe entgegenzunehmen und Sanitäterdienste zu erledigen.
In Deutschland reicht der Realschulabschluss für eine Krankenpflegeausbildung. In Frankreich wird Abitur verlangt. Die Bewerbungsmodalitäten jedoch haben sich in diesem Jahr grundlegend geändert, sagt Bilal Latrèche, Präsident der Gewerkschaft der Studierenden im Bereich Krankenpflege.
Pour devenir infirmier, il faut du coup passer par Parcoursup. C'est la première année.
Erstmals werden nun die Plätze an den Krankenpflegeschulen über die zentrale Studienplatzvergabe angeboten. Bislang hatte jeder Kandidat eine harte und teure Aufnahmeprüfung abzulegen. Da buchte mancher gar noch einen Vorbereitungskurs.
Jetzt hat jeder Interessent den Überblick über alle Krankenpflegeschulen im Land und gratis Zugang. Alle Bewerbungen werden von der Kommission der zentralen Studienplatzvergabe geprüft. Dieser neue, direkte Weg erklärt, dass in diesem Jahr über 100.000 Bewerbungen bei der Krankenpflege eingingen, ein Drittel mehr als je zuvor. Damit verzeichnet der Pflegebereich unter den Angeboten der zentralen Studienplatzvergabe mit Abstand die meisten Bewerber. Und das, obwohl die dreijährige Ausbildung, zur Hälfte Theorie, zur Hälfte Praxis, harte Arbeit bedeutet. Zudem, während in Deutschland die Auszubildenden ein monatliches Gehalt bekommen, wird in Frankreich nur für die Praktikumszeiten ein Minimalbetrag gezahlt. Der Einstiegslohn für Krankenpfleger beträgt in Deutschland im Schnitt rund 2.100 Euro, in Frankreich 1.400 Euro. Thierry Amourou von der Landesgewerkschaft des Pflegepersonals verweist auf einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Ländern.
Wir sind befugt, weit mehr technische medizinische Handlungen durchzuführen als Fachkräfte in Deutschland. Zum Beispiel was Injektionen und Transplantationen angeht.
Seit 2009 entspricht der Krankenpflegeschulabschluss in Frankreich einem Unidiplom und ermöglicht ein weiterführendes Studium, sagt Bilal Latrèche von der Studierendengewerkschaft.
Wir sind befugt, weit mehr technische medizinische Handlungen durchzuführen als Fachkräfte in Deutschland, zum Beispiel was Injektionen und Transplantationen anbelangt.
Trotz oder vielleicht auch wegen der harten Arbeit und geringen Lohn steht das Krankenpflegepersonal in der Wertschätzung der Franzosen an oberster Stelle.
Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich die Nachrichten und dann wie immer Corso, Kunst und Pop. Und da übernimmt Adalbert Sinjavski. Und bei ihm geht es unter anderem um die Graphic Novel Ein Freitod des norwegischen Comic-Künstlers Steffen Kverneland. Für Campus und Karriere war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.